Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Augstein, hier spricht Ihr lieber Kollege Blome und begrüßt Sie ganz herzlich. Und eigentlich hätten wir als Intro natürlich Sex in the City hören müssen. Das ist aber so sauteuer, das können wir uns leider mit unserem kleinen galaktischen Podcast nicht leisten. Aber ich hätte es gern gehört, weil Annalena Baerbock ihr famoses Instagram-Posting damit unterlegt hat, als sie zeigte, wo sie ihren Bagel to go holt in New York, im Big Apple, auf dem Weg in die UNO, wo sie jetzt einen Job ohne Bedeutung annehmen wird. Aber das hat sie so inszeniert, dass man echt denkt, aus allen Fehlern, die sie gemacht hat und aller Hass und Häme, die sie gekriegt hat und Kritik, die sie gekriegt hat, hat sie nichts gelernt. Sie ist genauso eitel wie zuvor. Oder am besten fragen wir Lorraine, ob man der Frau Baerbock das so heftig vorwerfen darf oder ob das dann halt, keine Ahnung, frauenfeindlich ist oder so.
Ich finde das absolut frauenfeindlich. Hallo? Nur weil das jetzt irgendwie ihr neuer Job ist und sie sich da präsentiert, muss man sie ja nicht gleich abstempeln. Und das wurde ja vor allem in der Vergangenheit immer gemacht. Ich finde das irgendwie, man springt da nur auf so einen Zug mit auf, oder nicht?
Darf ich auch was sagen, weil ich dachte, ich mache auch mit bei dem Podcast. Hallo, Tag. Also ich bin auch noch hier.
Sie hören Jakob Augstein.
Achso, ich dachte, ich habe dich ersetzt.
Nein, das ist, auch, ist mir auch recht.
Sie aber, hören Jakob Augstein.
Warum ist es frauenfeindlich, wenn man eitle Selbstdarstellung als das bezeichnet, was sie ist, nämlich eitle Selbstdarstellung? Das würde ich bei einem Mann genauso machen. Warum ist es bei einer Frau irgendwie selbst... Wir haben es, als Gutenberg Verteidigungsminister war und die Fotos gemacht hat, die aussahen wie aus Vanity Fair, haben sich alle Leute zu Recht darüber lustig gemacht. Da hat ja man nie gesagt, das ist jetzt männerfeindlich, sondern einfach gesagt, er ist ein eitler Sack und er präsentiert sich so. Sie hier mit ihren Lackschuhen, wie sie so aus dem Auto aussteigt.
Aus dem Taxi.
Aber sie darf doch Lackschuhe tragen, wenn ihr das gefällt. Und außerdem ist das doch nur ein Symbolbild dafür, dass es jetzt losgeht. Ich finde, das ist legitim.
Sie darf Lackschuhe tragen, sie darf im Prinzip machen, was sie will. Die einzige Frage, die ich mir gestellt habe, und die ist ganz bestimmt nicht frauenfeindlich, wozu dient dieses Posting?
Naja, sie
wozu?
Ist
außer
eine öffentliche
der Selbstdarstellung.
Person. Ja gut, aber das ist ja ein Sinn eines Instagram-Profils, sich selbst darzustellen. Und dann hat sie doch das gute Recht dazu, oder?
Das ist natürlich, glaube ich, der Kern des Problems. Vielen Dank für diese Präzisierung, Lorraine. Es ist nämlich so, dass natürlich das auf Instagram stattfindet und da stellt man sich halt selber dar. Die Frage ist bloß, ob sie das jetzt in ihrer Funktion so machen sollte.
Sie ist auf Instagram und deshalb muss sie sich selber darstellen. Eigentlich will sie gar nicht, aber sie ist ja auf Instagram und darum muss sie das tun.
Naja,
Mann,
das macht ihr sicherlich auch Spaß.
Als Privatfrau kann sie es machen, aber als oberste UNO, ich weiß auch nicht. Wollen wir uns mit Dingen beschäftigen,
die auch in der UNO spielen? Wir sind nämlich heute ein wirklich außerordentlich außenpolitisch aufgeladener Podcast.
Der Bundeskanzler hat gesagt, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Innen- und Außenpolitik. Neulich gerade, als er im Weltsaal des Auswärtigen Amtes geredet hat, hat er gesagt, er versteht nicht, warum man ihm vorwirft, er kümmere sich nur um die Außenpolitik. In Wahrheit gäbe es gar keinen Unterschied mehr. Das fand ich einerseits so ein bisschen so scheinblöd, aber andererseits auch ganz lustig. Und
stimmt,
irgendwie hat er auch recht.
Also ein ganzes Stück weit, ja.
Aber es gibt auch keinen Unterschied zwischen Verkehrspolitik und Wissenschaftspolitik oder...
Das ist Quatsch. Ich habe mal eine ganze Zeit lang meines beruflichen... versucht zu argumentieren und durchzusetzen, dass EU-Politik, Brüsseler Politik, Innenpolitik sei. Und so argumentiert, es braucht mindestens so viele Korrespondenten in dortigem meinem Brüsseler Büro für die Welt und zuvor für Regionalzeitungen, wie in den jeweiligen Hauptstadtkorrespondentenbüros in Berlin und Bonn. Und das hat leider nicht geklappt, aber trotzdem hat es gestimmt. Es ist Innenpolitik. Die meiste Außenpolitik ist Innenpolitik. Außer Annalena Baerbock fährt irgendwo hin als Außenministerin und macht dort feministische Außenpolitik. Das ist dann in der Tat irgendwas, aber nicht Innenpolitik.
Okay, worauf Sie aber hinaus wollten, Käfin, Sie sind heute so ein bisschen fahrig, wenn ich das sagen darf. Ist mir vorhin schon aufgefallen. Putins Drohnen sind doch Ihr Thema. Stichwort Putins Drohnen. Also darf ich ganz kurz sagen, wie die Fakten sind, soweit wir sie kennen. Denn wenn man die Zeitungen liest, hat man ja das Gefühl, irgendwie praktisch so die Rote Armee hat Berlin bereits eingenommen. 19 Drohnen russischer Herstellung kamen vermutlich aus Belarus und sind nach Polen geflogen. Eine sehr weit ins Landesinnere, die anderen relativ grenznah niedergegangen. Soweit ich gelesen habe, weiß man im Moment nicht, ob sie bewaffnet waren. Vielleicht ändert sich das noch. Zurzeit weiß man das aber nicht. Das ist sozusagen der Stand der Dinge. Was man daraus gemacht hat, in den Medien, in der Politik, bei der NATO, finde ich verblüffend viel, wenn man bedenkt, dass es 19 vermutlich unbewaffnete Drohnen waren. Jetzt Sie. Herr Blum.
Gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Gehen Sie weiter, nein, Sie da hinten auch, weitergehen. Es gibt nichts zu sehen, hier ist nichts passiert. Ach, Sie fragen sich, wo die Drohne herkam. Ich finde, also Witz aus. Ich finde, was Ihr Blick auf diese Lage nicht leistet, ist wahrzunehmen, dass es sich um eine graduelle Erhöhung von Provokationen, andere Leute sagen hybrider Kriegsführung, seitens nun mal offenkundig der russischen, des russischen Kremls, der russischen Führung handelt. Also ja, das hat jetzt keine Atombombe nach Polen getragen. Es hat auch nicht automatisch den NATO-Fall ausgelöst, weshalb jetzt die Bundeswehr, keine Ahnung, mit Hunderttausenden von Mann nach Polen marschieren müsste, um das Land dort zu verteidigen, stimmt schon. Aber dass es auf einer Skala mal wieder 3 Striche mehr sind, in einer Eskalationsbewegung, die längst nicht mehr nur die Ukraine betrifft und verheert, schlimmer denn je übrigens, sondern auch anfängt, NATO-Staaten zu betreffen, um zu gucken, was die dann so machen. Oder was die ganze NATO macht, was Donald Trump macht, wenn er aus seinem Rausch erwacht, ist doch offenkundig. Also das ist doch der Vorgang. Es geht doch nicht um die Zahl der 19 Drohnen und sie fangen sich erst an, ab 26 Drohnen an aufzuregen oder ab 513 Drohnen an aufzuregen, sondern der Umstand, dass das zuvor noch nie passiert war, aber jetzt passiert ist und das ist kein Zufall. Darauf können wir uns wahrscheinlich doch einigen.
Das weiß ich nicht, ob das Zufall ist oder nicht. Ich, guck mal, es ist toll, dass Sie das schon alles wissen. Sie wissen immer schon, bevor die Fakten auf dem Tisch liegen. Ich erinnere an die Rakete, die Ende 22 in Polen, in der Nähe zur Ukraine, niedergegangen ist in Polen. Da sind Menschen ums Leben gekommen. Da waren alle sofort der Meinung, natürlich, die Russen fangen jetzt auch an, schon die Polen zu beschießen. Dann hat sich herausgestellt, das waren gar nicht die Russen, sondern es waren die Ukrainer, die im Bemühen, sich gegen die Russen zu verteidigen, eine Rakete leider in die falsche Richtung geschossen haben. Deshalb ist sie in Polen niedergegangen. Oh, Pech gehabt. Das ist eben das Problem. Deshalb soll man auch möglichst keine Kriege führen. Und Pech für die Leute, die sich in der Nähe von Ländern befinden, in denen Kriege geführt werden, dann kann sowas passieren. Sie wissen aber jetzt schon ganz genau, dass diese Drohnen mit Absicht von Belarus gestartet wurden, vom belarussischen Territorium auf russisches Geheiß. Das wissen Sie jetzt schon. Und das ärgert mich, ehrlich gesagt, denn dafür steht ein bisschen viel auf dem Spiel. Und ich finde es leichtfertig, wenn der polnische Regierungschef Donald Tusk sagt, so nah waren wir noch nie einem offenen Konflikt mit Russland seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich meine, haben wir es nicht ein bisschen kleiner? Mein Problem, lieber Kollege Blome, ist, Sie und Herr Tusk scheinen ein Interesse an Eskalation zu haben, um den Leuten im Inland die Dringlichkeit dieser ganzen Aufrüstung irgendwie beibiegen zu können. Da kommen Ihnen solche Drohnen gerade recht und das finde ich leichtfertig.
Ich glaube, jetzt gehen Sie noch einen Schritt weiter, dann haben wir es. Sagen Sie doch einfach, das war der BND, der die Drohnen geschickt hat, damit wir endlich den armen Rentnern alles Geld wegnehmen können, insbesondere den ostdeutschen Rentnern, um es in die Rüstung zu stecken, beziehungsweise dem vollkorrupten Regime in der
Müssen
Ukraine
Sie das Thema
in
jetzt ins Lächerliche ziehen? Ich finde es nicht so lustig.
Sie haben es bereits ins Lächerliche gezogen. Fangen wir da an, wo Sie angefangen haben.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct. Entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse. Voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance-Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Ja, es gibt noch keinen gerichtsfesten Beweis, wer da wann auf welchen Knopf gedrückt hat, um diese Drohnen fliegen zu lassen. Von selber, so viel kann man aber sagen, fliegen sie nicht. Es gibt aber eine Menge Hinweise, und zwar viel deutlicher und viel klarer und, wenn man so will, belastbarer als die sehr fragwürdigen Hinweise damals bei der einzelnen Rakete, die jetzt darauf hindeuten und geradezu nahelegen und beweisen, dass es russischer Provenienz war. Und trotzdem können Sie natürlich sagen, ich glaube das alles erst, dass es ein Plan von Wladimir Putin ist, wenn ich auf einer einzelnen Drohne ihn reiten sehe, beziehungsweise ihn abstürzen sehe. Dann fange ich an zu glauben. So können Sie das argumentieren, aber das führt ja zu nichts. Wir reden doch über Einschätzungen, Einordnungen, und daraus dann muss man möglicherweise auch über Politik machen. Und eines möchte ich jetzt aber doch nochmal deutlich sagen, wenn hier irgendjemand eskaliert, dann ist das doch nicht die polnische Seite oder die NATO? Ticken Sie noch sauber? Also mir schien, dass gerade nach den tollen Friedensgesprächen mit dem tollen US-Präsidenten in Anchorage in Alaska Wladimir Putin den Krieg verschärft hat, den zu beenden er dort zugesagt hatte.
Warum, pass auf, nehmen wir doch mal ganz mal Tempo raus, tief durchatmen, Bauchatmung, Sie und ich. Pusa. So, jetzt noch mal. Warum haben die entsprechenden Stellen nicht so reagiert wie zum Beispiel Herr Rutte, der NATO-Generalsekretär, der gesagt hat, das ist leichtfertig und gefährlich und unsere Dienste prüfen jetzt, ob es auch absichtlich war.
Genau.
So. Nee, das hat Herr Tusk aber nicht, das machen die anderen ja nicht, Sie auch nicht. Sie wissen, dass es absichtlich ist. Sie fügen es ein in eine größere russische Strategie. Sie ziehen daraus Konsequenzen für die europäische Verteidigungsfähigkeit. Sie sind der Meinung, die Art und Weise, wie Europa, also wie sozusagen die NATO reagiert hat auf diese 19 Drohnen, nämlich unzureichend, zeigt, dass da noch viel mehr gemacht werden muss. Das heißt, es ist genau das, was...
Naja.
Sie reagieren nicht.
Darf ich einen Punkt präzisieren?
Nicht nachdenklich und vorsichtig, sondern panisch und hektisch.
Moment, also die NATO hat unzureichend reagiert. Das heißt ja nicht, dass ich für einen Atomschlag gewesen wäre. Aber was ja offenkundig wurde, dass der sogenannte Schutzschirm der NATO über dem Luftraum der Polen nicht funktioniert hat. Sonst könnten diese 19 Drohnen da nicht reinfliegen, von denen nur 2 oder 3 dann tatsächlich abgeschossen wurden. Das meinte ich mit unzulänglich. Und nun wird man sich überlegen müssen, also gut, wenn 19 popelige Drohnen da reinfliegen können, wenn sie das nächste Mal ein bisschen mehr transportieren als nur, keine Ahnung was, ein bisschen Sprengstoff, was machen wir denn eigentlich dann? Und warum funktioniert das nicht? Das ist doch eine legitime Frage. Und das muss doch ein Land, dessen, soll man sagen, Souveränität ja doch massiv damit herausgefordert, wenn nicht beschädigt ist, sich doch fragen dürfen.
Aber Herr Blome, das ist, merken Sie nicht, was Sie da machen, was Sie auch in der Öffentlichkeit mit diesen Fragen und Anmerkungen herstellen. Niemand hat jemals behauptet, dass über dem NATO-Territorium ein Israel-ähnlicher Iron Dome besteht. Das ist einfach nicht wahr. Es hat nie einer gesagt, wir haben ein Luftverteidigungsnetz, das so engmaschig ist, dass hier keine einzige Drohne durchkommt. Und wenn 19... Das sind kleine Billigdrohnen gewesen. Wenn 19 Billigdrohnen durchkommen, dann haben wir versagt. Sie kehren die Verhältnisse vollkommen um. Sie verzerren die Maßstäbe und sie erwecken durch solche, Entschuldigung, da muss ich echt schon fast sagen, durch solche propagandaähnliche Journalismus bei den Leuten den Eindruck, dass sie stark gefährdet sind und dass dringender Handlungsbedarf besteht und dass deshalb die Rechtfertigung für noch so hohe Militärausgaben auf jeden Fall vorliegt. Ich sag's nochmal, sie verknüpfen und deshalb... Diese Verknüpfung liegt doch auf der Hand. Wenn Sie die jetzt irgendwie so wegleugnen, dann veräppeln Sie nicht nur mich, sondern auch, ehrlich gesagt, die Hörerinnen und Hörer unseres intergalaktischen Podcasts.
Die entscheidende Frage ist doch nicht, war das jetzt schon eine tödliche Gefahr für den polnischen Staat und die gesamte NATO? War es mutmaßlich nicht, angesichts von, wie gesagt, 19 Drohnen. Aber es war eine Luftraumverletzung, wie das so heißt, von bisher nicht gekanntem Ausmaß. Jetzt können Sie sagen, könnte ja auch ein Zufall gewesen sein. Sehen wir mal für eine Sekunde an, es war kein Zufall. Was müsste man dann überlegen? Man müsste doch überlegen, warum tut das Wladimir Putin? Warum lässt er es mindestens zu? Was soll das Ganze? Und die Frage scheint doch zu sein, also die Antwort auf diese Frage scheint doch zu sein, er möchte mal gucken. Er möchte mal gucken, wie sich die NATO in einem, da haben Sie recht, nicht vollends zu 100% aufgeklärten Zweifelsfall so verhalten tut. Also, sagen die, komm, 19 Drohnen, ein bisschen Schwund ist immer. Und wenn dann halt ein Haus kaputt geht oder ich weiß nicht, was kaputt geht, dann ist halt Pech gehabt. Gucken wir mal, wenn sie mit 190 oder 1900 Drohnen kommen, dann reden wir weiter. Das könnte ja eine Reaktion sein, das ist ungefähr ihre Reaktion. Oder aber, man würde sagen, jetzt reicht's bis hierhin und nicht weiter, jetzt ist aber wirklich mal Schluss, verdammte Hacke. Das wird gerade gecheckt.
Ich sag doch nur, lieber Kollege Blome, dass es mir so auf die Nerven geht, dass unter jedem Stein, der jetzt umgedreht wird, ein kleiner Putin hervorzugucken scheint. Ach, es ist die Panik, es ist einfach eine Panikmache. Wenn das Flugzeug von Ursula von der Leyen Probleme mit dem GPS hat, ja, so wie neulich passiert, dann heißt es auch sofort überall in den Zeitungen, die Russen, jetzt kann man mal wieder sehen, wie gefährlich, jetzt arbeiten sie schon mit Störsendern gegen das Flugzeug unserer Kommissionspräsidentin. Dann guckt man sich das alles ein bisschen genauer an, liest ein bisschen genauer Zeitung, lässt den Kollegen vielleicht auch bei den Nachrichtendiensten ein bisschen mehr Zeit, das zu recherchieren. Dann stellt sich raus, so selten sind solche Vorkommnisse gar nicht. Insbesondere seit dieser Krieg da unten herrscht, kommen sie immer häufiger vor, bla bla bla. Dann plötzlich verwässert sich das. Und das meine ich, finde in so einer Situation, Ende des 19. Jahrhunderts gab es in Europa eine wachsende Furcht vor Spionage, vor Agenten. Überall hinter jedem Busch witterte man sozusagen einen Gegner. Da sind die Leute mental schon so in so eine Angststimmung so vorbereitet worden, die dann, wie wir alle wissen, irgendwann im Ersten Weltkrieg sozusagen kulminiert ist. Und für mich sind das hier alles so Vorzeichen von so einer bewusst geschürten Angstatmosphäre. Und ich finde, dass die Medien echt verantwortungslos operieren. Ich muss es echt sagen. Ich lese jeden Tag, wie gefährlich die Russen in der Ostsee sind. Dass immer wieder irgendwelche Schiffe irgendwas machen, Ankerketten zerren, Kabel weg, Flugzeuge nähern sich. Also diese permanente Bedrohungskulisse. Die einzigen Leute, die bisher wirklich was in der Ostsee gemacht haben, waren unsere Verbündeten, die Ukrainer, nämlich als sie die deutsche Pipeline gesprengt haben. Punkt. Full stop.
Nein. Falsch. Es ist beides passiert. Die Ukraine, unsere Verbündeten, haben eine russische, für Russland besonders wichtige Pipeline gesprengt. Da kann man sich lange drüber unterhalten. Und da wäre ich sogar bei Ihnen, zu sagen, das hättet ihr jetzt besser bleiben lassen. So weit geht die Liebe nicht. Und zugleich macht Russland, und das bestimmt nicht ohne Nicken von Wladimir Putin, genau das, was Sie beschrieben haben, mit eierigen Schiffen Öl an einem Embargo vorbei zu transportieren, gelegentlich mal eine Ankerkette zu reißen, mal dies und mal das zu machen, den Luftraum ein bisschen zu verletzen, in der Litauen ein bisschen mehr, in Estland ein bisschen weniger, in Deutschland selten, aber immerhin auch. Das alles ist so eine Art Grundstimmung, so ein Grundvibrieren, das natürlich dazu dient, könnte ich mir vorstellen, also das ist der naheliegendste Schluss, muss man sagen, die andere Seite, und das sind wir, nervös zu machen.
Gut, bei Ihnen scheint es zu funktionieren. Ich bin zum Beispiel nicht nervös. Sie sind offensichtlich. Das ist doch auch interessant. Nein, wenn Sie das selber schon sagen, ganz kurz, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn der Kollege Blome schon sagt, das Ziel ist, die Leute nervös zu machen, warum lässt er sich dann nervös machen? Warum sind Sie dann nicht cool?
Augstein, ich bin so cool, Ihre Brille beschlägt und darum haben Sie sie gerade abgenommen. Nur weil Sie mir unterstellen möchten, dass ich nervös sei, bin ich es ja noch nicht. Ich nehme nur zur Kenntnis, dass die russische Seite versucht, das herbeizuführen. Es ist hier bei mir persönlich aber noch nicht so richtig geglückt. Und trotzdem gibt es ja einen Unterschied zwischen Nervosität, die ein bisschen doof wäre, Panik wäre noch döver, und Wachsamkeit. Beziehungsweise, na sagen wir mal so, eine gewisse Kompromisslosigkeit irgendwann zu sagen, so jetzt ist aber wirklich mal gut, jetzt, nee, bis hierhin und nicht weiter. Moment. Und wenn hier irgendjemand dieser Eskalation ein Ende machen könnte, sind wir uns doch einig, wer das ist, oder? Denn ich meine, Sie hatten die ganze Zeit über gesagt, man müsse mit Wladimir Putin ja nur mal auf Augenhöhe über Frieden reden, über ein bisschen, okay, und die kriegt ihn noch ein paar Gebiete und über Waffenschädel und dann macht er mit. Und was ist passiert?
Da haben Sie recht. Da haben Sie recht. Sie haben recht. Und ich sage nochmal, Sie haben recht. Putin ist nicht der, wie sagen Sie ihn immer, der Friedensfürst Wladimir. Das ist er offensichtlich wirklich nicht. Und ich sage Ihnen, ich habe...
Merken Sie, wie Sie sich jetzt echt... Also er ist...
Lassen Sie mich doch offensichtlich erstmal, wirklich mich doch nicht. Ausreden. Ich bin doch gerade dabei, Ihnen recht zu geben. Ich meine, wenn Sie mich selbst dabei unterbrechen, dann ist Ihnen aber wirklich nicht mehr zu helfen. Ich hatte es für möglich gehalten in den vergangenen Monaten, dass Putin, wenn man ihm in der Ukraine entgegenkommt, wenn man seine territorialen Ansprüche auf diese ost-südostukrainischen Gebiete anerkennt, wenn man ihm die Krim lässt und die Schwarzmeerküste, denn darum geht's ja, und ihm auch zusichert, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt. Naja, das sind sozusagen ja zentral, Entschuldigung, Sie können ja Ihre Witze machen, aber dann müssen Sie Ihre Witze echt alleine machen, denn so lustig finde ich das gar nicht. Ich halte das nach wie vor für vertretbare und nachvollziehbare und verständliche russische Forderungen und Ansprüche an die Ukraine, so wie die Situation dort halt ist. Ich hatte gedacht, wenn man ihm das gibt, dass er dann ein Interesse daran hat, diesen Krieg zu beenden. Das sehe ich aber nicht. Niemand sieht das. Die Wahrheit ist, dass man das Gefühl hat, Putin hat gar kein Interesse daran, den Krieg zu beenden. Und man weiß nicht, was eigentlich sein Ziel noch ist. Das ist aber eine schlimme Situation. Da müssen Sie jetzt gar nicht so komisch grinsen, denn
ich wollte nur
meine Hoffnung und Vorstellung, wie dieser Frieden zustande kommt, haben sich offensichtlich zerschlagen. Und das war offenbar ein Irrtum. Ihre, lieber Kollege Blome, waren von Anfang an falsch, nämlich immer nur mehr Waffen, mehr Waffen, mehr Waffen. Das bedeutet, wir sind einem Ende dieses Krieges nicht nur nicht näher gekommen, sondern es steht in noch weiterer Ferne als jemals zuvor. Das sollte auch Ihnen irgendwie Ihr komisches Grinsen aus dem Gesicht vertreiben.
Ich wollte nur anmerken, dass ich Ihnen von Anfang an geraten hatte, nicht für möglich zu halten, dass Wladimir Putin ein Friedensfürst ist. Ich wollte nur einmal sagen, mir war das schon ein Gedanke, der bei mir von Anfang an vergleichsweise nahe war. Umso besser, dass Sie sich diesem Sicht der Dinge jetzt, die Sicht auf die Dinge jetzt anschließen können. Und ja, das, was die Europäer und die Amerikaner gemeinsam da für die Ukraine getan haben, hat noch nicht zu einem Frieden bzw. Waffenstillstand geführt. Es hat aber immerhin dazu geführt, dass die Ukraine nicht überrollt worden ist. Und das halte ich schon für einen Erfolg. So gesehen hat die Unterstützung der Ukraine mindestens einen Teil, und zwar einen ziemlich wichtigen Teil, das Überleben der Ukraine nämlich, erreicht. Auch wenn es nicht alle Ziele erreicht hat, denn das Letzte und wahrscheinlich mit das Wichtigste ist natürlich, Frieden zu kriegen.
Blome, ich glaube, wir haben genug über den Friedensfürsten Wladimir geredet. Wenden wir uns dem Friedensfürsten Benjamin zu, von Putins Drohnen zu Israels Raketen. Da haben wir noch einen Staatschef, der vielleicht auch an Frieden gar nicht so ein großes Interesse hat. Jedenfalls hat Benjamin Netanyahu, Israels Premierminister, enger Verbündeter der Bundesregierung, den wir nach wie vor mit atomwaffenfähigen U-Booten unterstützen, einen souveränen Staat angegriffen, nämlich Katar. Also israelische Flugzeuge oder Raketen haben ein Haus in Katar beschossen. Ein Katari ist ums Leben gekommen, der hatte mit der ganzen Sache gar nichts zu tun, weil sie dort eine Hamas-Verhandlungsdelegation vermuteten. Übrigens eine Verhandlungsdelegation, die sich dort getroffen hat, um über das Angebot des amerikanischen Präsidenten zu reden, wie man den Gazakrieg beendet. Also, die treffen sich, um über das zu verhandeln, was Israels Verbündete angeboten haben. Und die Israelis nutzen diese Gelegenheit, um sie alle in die Luft zu sprengen. Jetzt sind Sie dran und Sie erklären mir bestimmt, warum das trotzdem total okay ist.
Augstein, das ist hier kein Gewissenstest und kein Boulevardstück, wo jetzt auf Kommando ich irgendwie durch Ihren kleinen brennenden Reifen springen muss. Aber ich ergänze das Bild, das Sie gezeichnet haben, um folgende Hinweise. Zum einen handelt es sich also um eine Delegation von Hamas-Spitzen, einer international gelisteten Terrororganisation, die immer noch nicht bereit ist, die Geiseln, die letzten, die noch leben, freizugeben und die Waffen niederzulegen. Mithin sind sie, glaube ich, ein legitimes militärisches Ziel. Und dann können wir uns über die Frage unterhalten, ob es klug war von den Israelis, das zu machen, also diese Eskalation auch noch zu gehen und noch dazu offenkundig ihren nun kilometerweit im Abstand wichtigsten Verbündeten, nämlich die USA und Donald Trump, dabei echt zu vergrätzen, zu hintergehen, um es so auszudrücken. Das war wahrscheinlich echt saublöd. Und die Frage ist, warum hat ein so gewiefter Taktiker wie Benjamin Netanyahu es für richtig befunden, das zu machen?
Aber Blome, wir hatten doch gerade eben Putin am Wickel. Und da haben wir uns doch, können Sie sich doch auch fragen, warum schießt er seine Drohnen nach Polen? Weil er es kann, weil er ausprobieren möchte, was passiert, weil er das Gefühl hat, es kann ihm niemand in den Arm fallen. Ehrlich gesagt ist das bei Netanyahu ganz genauso, weil bei allen Unterschieden gibt es eben auch viele Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden Typen und der Art, wie diese Konflikte gefahren werden. Netanyahu macht es, weil er weiß, dass er in Trump niemanden hat, der ihm in den Arm fällt, weil er weiß, dass inzwischen die regionalen Gegner dort, die er mal hatte oder die vielleicht frühere Premierminister fürchten mussten, alle ausgeschaltet sind und weil er inzwischen gelernt hat, gerade wenn Sie sagen, er ist ein intelligenter, gewiefter Politiker, das glaube ich auch. Ich glaube, er ist wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Politiker unserer ganzen Gegenwart, wenn man sozusagen anguckt, wie lange er da die Situation kontrolliert. Er hat gelernt, dass er damit durchkommt. Mit militärischer Kraft werden einfach Probleme gelöst. Und dass er da in Doha einfach Bomben fallen lässt, ist es ihm. Und dass alle Leute sagen, das darfst du nicht, sagt er, scheißegal, ich mach's einfach.
Auch schon, das ist, glaube ich, nicht der Punkt. dass sich Benjamin Netanyahu über Regeln hinwegsetzt, die unter anderem auch die, will man sagen, erklärten Todfeinde Israels formuliert haben, ist eines. Die Frage ist doch, warum macht er das, wenn der Schaden, den er anrichtet, der mit dieser Aktion einhergeht, größer ist als der Nutzen, den er haben kann? Das finde ich das Interessante, denn erstens hat der Schlag offenkundig noch nicht einmal das Ziel erreicht, was sie hatten, was ich vielleicht sogar für ein legitimes Ziel gehalten hätte, nämlich diese Hamas-Führer zu töten. Aber der internationale Schaden, der Schaden bei, wenn man so will, deinem wichtigsten Verbündeten, der ist ja real.
Nein, aber das
und warum macht er es dann? Das ist doch die Frage.
Aber warum? Komisch, das kann ich ja besser verstehen als Sie. Die haben sich vorgenommen, die israelische Führung, diese extremistische, nationalistische Führung, die dort in Israel an der Macht ist, hat sich vorgenommen, jeden Hamas-Typen und jeden, den sie dafür halten oder den sie verdächtigen, es zu sein oder mal gewesen sein oder mal zu werden, einfach zu töten. Punkt. Und das ist ihnen scheißegal, wenn sie sagen, legitimes Ziel. Kann ich nur sagen, spinnen sie? Wissen sie, dass die Hamas eine offizielle Vertretung in Katar hat, in Doha hat und die eingerichtet wurde auf Wunsch und unter Duldung der Vereinigten Staaten von Amerika? Es ist ja keineswegs so, dass dort international gesuchte Terroristen hinfahren und da einfach Urlaub machen und so. Nein, ja, dann müssen sie ja Zeitung lesen, wenn sie mich jetzt so Fragen angucken. Ich habe mich jetzt ein bisschen informiert. Diese Vertretung ist das Hamas-Vertretungsbüro ist im Jahr 2011 eingerichtet worden auf amerikanische Bitte. Die Bitte war 2011, das Büro wurde 2012 eröffnet. Und dort haben die sich getroffen, um zu verhandeln. Es entspricht sozusagen dem katarischen Selbstverständnis, habe ich jetzt gelesen, ein Ort zu sein, wo die Leute von überall herkommen, um zu verhandeln. In einer quasi, Sie können darüber lachen. Ja. Die Schweiz hat das auch so gemacht. Ja. Genf ist so ein Ort, da lachen Sie doch auch nicht drüber. Was ist denn los mit Ihnen?
Der Unterschied ist,
Sie nehmen diesen Konflikt halt offensichtlich gar nicht ernst.
Nein, doch. Die Schweiz finanziert die Hamas aber nicht und bietet einen Ort für neutrale Verhandlungen. Katar bietet, so etwas an wie einen Ort für Verhandlungen und finanziert die Hamas. Auch daran gibt es keinen Zweifel. Also,
ich verstehe
mir geht es gar nicht darum, dass
sowohl die Israelis haben die Vermittlungsbemühen der Kataris sehr geschätzt. Sie haben es immerhin geschafft, 207 Geiseln freizubekommen, auch weil die Leute in Doha da mitgemacht haben. Es sind immer noch 48 Geiseln in der Hand der Hamas, davon 20 vermutlich noch am Leben. Die können sie jetzt alle glatt mal abschreiben. Was die Israelis da gemacht haben, ist total rücksichtslos und gesetzlos und ich weiß nicht was. Und das Entscheidende ist aber, ja, Sie haben mich doch gefragt nach der Logik, die dahinter steht. Die Logik ist eine rein auf Gewalt und militärische Macht bestehende Logik, die an Verhandlungen nicht mehr interessiert ist. Und das ist der Vergleich zu Putin. Putin hat offenbar auch kein Interesse, über einen Frieden in der Ukraine zu verhandeln, weil ihm der Krieg mehr bringt. Ich glaube, dass Netanyahu glaubt, dass er vom Krieg mehr profitiert als vom Frieden. Das ist die Antwort.
Augstein, auch hier gilt, die Lösung, die kurzfristige zumindest, ist deutlich einfacher. Wenn die Hamas aufhören würde zu kämpfen und ihre Waffen abgeben würde und dass sie da nie wieder eine Rolle wird spielen können im Gazastreifen, ist doch allen Beteiligten klar, wahrscheinlich ihr selber auch. Wenn sie das also täte, dann wäre der Krieg vorbei, dann könnte ihn auch Benjamin Netanyahu nicht weiterführen.
Ja, ich finde es einen ganz merkwürdigen Punkt. Offensichtlich wollen die das nicht. Offensichtlich wollen die halt verhandeln und reden. Das wollten die Amerikaner auch. Weil, wie gesagt, mit seinem Gegner verhandelt und redet man. Man kann aber natürlich auch sagen, ich verhandle nicht und ich rede nicht, sondern ich bombe so lange weiter, bis mein Gegner absolut komplett kapituliert. Das ist, ich will mich darüber nicht lustig machen. Das ist aber die Haltung von Netanyahu. Also Sie haben vollkommen recht. Netanyahu hat die Haltung, solange die nicht komplett kapitulieren, führen wir diesen Krieg weiter und bomben halt, wo wir wollen. Ja, das haben Sie jetzt dann richtig verstanden. Aber das Interessante ist doch, bis vor kurzem war ja die Stimmung gegenüber Israel und diesem Krieg, ich sage jetzt mal, zumindest gespalten. Ja? Ich meine, die arme Greta Thunberg muss sich jetzt immer noch wahrscheinlich im Internet irgendwo anhören, sie sei eine böse Antisemitin, weil sie gesagt hat, Israel begeht dort einen Genozid. Inzwischen können sie das von allen Seiten hören, dass gesagt wird, das ist genozidal. Wir prüfen, ob es ein Genozid ist. Der andere sagt, es ist ein Genozid. Das heißt, der Blick auf diesen Konflikt hat sich ja offensichtlich sehr stark verschoben. Übrigens hat er sich inzwischen so stark verschoben, dass die EU-Kommission einfach die Unterstützung für Israel ausgesetzt.
Der Blick hat sich nicht verschoben.
Hallo, haben Sie das mitbekommen?
Ja, natürlich habe ich das mitbekommen. Ich erkläre Ihnen auch, wie
kein Geld mehr für Israel.
Ja.
Keine Zusammenarbeit in vielen Bereichen. Es musste sogar noch präzisiert werden, dass Yad Vashem und die Holocaust-relevanten Themen nicht davon betroffen sind. Ich meine, wie traurig ist das eigentlich, wenn dieses Verhältnis zu Israel an dem Punkt angekommen ist? Aber das ist doch die Schuld Israels und nicht die Schuld des Westens.
Der Blick auf den Konflikt hat sich nicht verändert. Es war eine bodenlose Geschichtslosigkeit und wahrscheinlich auch ziemlich antisemitisch grundiert, zu einem ganz frühen Zeitpunkt zu sagen, das ist ein Genozid. Da hat er gar nicht stattgefunden. Man ist, auch heute würde ich sagen, das ist kein Genozid, wenn das überhaupt das Wort noch einen Sinn behalten soll. Und trotzdem hat Israel nicht aufgehört, diesen Konflikt zu verschärfen, mindestens immer weiterzuführen, und mittlerweile existiert der gesamte Gazastreifen nicht mehr oder kaum noch etwas davon, und nun soll auch noch die letzte Stadt dem Erdboden gleichgemacht werden. Ja, und irgendwann überschreitet das, selbst bei der Bundesregierung, selbst bei der EU, selbst bei mir, bestimmte rote Linien. Und das triggert dann Kritik, die es zuvor nicht gab, weil sich zuvor Israels Kriegsführung auf der richtigen Seite der roten Linie bewegt hatte. Insofern können Sie jetzt nicht aus dem Umstand, dass nach 2 Jahren Krieg anfangen, bestimmte Leute zu sagen, jetzt ist aber wirklich langsam mal gut, die das vorher nicht gesagt haben, daraus können Sie nicht schließen, von Anfang an war das nicht in Ordnung.
Okay, aber Blume, dann eine Frage noch. Vielleicht sind wir dann ja auch schon fertig für heute. Sie wissen doch, dass hier in Berlin, hier direkt neben Ihrem RTL-Studio, hängt ja an der Bayerischen Landesvertretung eine israelische Fahne. Übrigens auch Konrad-Adenauer-Stiftung, ja, also die Konrad-Adenauer-Stiftung der CDU hängt die ganze Zeit eine israelische Fahne draußen. Ich wüsste gerne, wann hängen die die eigentlich ab? Irgendwann um Mitternacht, wenn auch Sanktionen von der EU erlassen werden gegen Mitglieder dieser Regierung? Also wann sieht die Landesvertretung und die Konrad-Adenauer-Stiftung ein, dass es vielleicht gar nicht so eine gute Idee ist, in solchen Fällen sich so aktivistisch zu verhalten, und verzichtet einfach vielleicht auch künftig darauf, irgendwie Fahnen rauszuhängen, die da einfach gar nicht hingehören?
Augstein, nicht nur aus Harmoniesucht, sondern auch aus, wie soll man sagen, intellektueller Redlichkeit, möchte ich Folgendes antworten. Ich fand auch heute noch, rückblickend, es richtig, diese Fahne rauszuhängen. Ich gebe Ihnen aber zu, dass der Umstand, dass sie da jetzt immer noch hängt, und die Frage, wie man sie da wann und wie man sie da sichtswahrend wieder runterkriegt, echt eine schwierige Frage ist, die das intellektuelle Maß und Rahmen der Bayerischen Landesvertretung mutmaßlich übersteigen wird.
Ich habe eine Idee. Ich würde gerne allen Landesvertretungen dieser Welt einen Tipp geben fürs nächste Mal. Wenn sowas mal wieder passieren sollte, macht es doch einfach so, Jungs, Mädchen, und sagt einfach, wir hängen jetzt für einen festgesetzten Zeitraum die Flagge raus und dann holen wir sie wieder rein, ganz egal, wie die Situation ist. Das ist doch eine gute Lösung, oder?
Das ist die beste Idee, die Sie jemals hatten, Augstein.
Ich habe sie auch von Ihnen. Danke.
Bis nächste Woche. Tschüss.